Im Namen der Liebe Gottes, die in Jesus Christus lebendig geworden ist, und Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, das Thema der heutigen Predigt ist die christliche Lebensführung und unser Verhältnis zu unserem Körper und unserer Sexualität. Wenn Sie nach dem Gottesdienst nach Hause kommen und Sie werden gefragt, na, worüber wurde denn heute gepredigt? Dann könnte die Antwort lauten, über Laster und Sünden. Die Rückfrage, was hat denn der Predikant dazu gesagt, beantworten Sie lakonisch mit, er ist dagegen. Kirche als moralische Anstalt, als Disziplinierungsanstalt und der Prediger als Spaßbremse und Lustkiller. Diese lustige Anekdote zeigt, wie eindimensional Predigten oft wahrgenommen werden, insbesondere wenn Themen wie Sünde und Sexualmoral darin vorkommen. Aber so einfach und eindimensional ist das Thema überhaupt nicht, sondern recht komplex, und ich werde Ihnen heute meine Sicht der Dinge schildern. Vielleicht können Sie dieser mehr oder weniger folgen, oder noch besser, Sie bilden sich ein eigenes Urteil und können sich an der Predigt reiben, die dann heute auch mal wieder etwas länger wird. Hören Sie doch zunächst den Apostel Paulus in seinem ersten Brief an die Korinther aus dem 6. Kapitel, die Verse 9 bis 20 in der Übersetzung der Lutherbibel. Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Täuscht euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habgierige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und den Geist unseres Gottes. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient dem Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht über mich haben. Die Speise dem Bauch und der Bauch der Speise, aber Gott wird das eine wie das andere zunichten machen. Der Leib aber wird nicht der Hurerei, sondern dem Herrn und der Herr dem Leibe. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Sollte ich nun die Glieder Christi nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, wer sich an die Hure hängt, der ist ein Leib mit ihr. Denn die Schrift sagt, die zwei werden ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Flieht die Hurerei. Alle Sünden, die der Mensch tut, sind außerhalb seines Leibes. Wer aber Hurerei treibt, der sündigt am eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott gehört habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Liebe Gemeinde, mir stellt sich hier zunächst die Frage, wie lasse ich mich von einem Text ansprechen, den die Perikopenordnung für den heutigen Sonntag vorschlägt und der mich auf den ersten Blick überhaupt nicht anspricht. Es ist endlich Sommer und Corona scheint eine Pause zu machen. Man läuft wieder leicht bekleidet durch die Gegend und wir spüren unseren Körper in der Sonne. Und mit der Lebenslust und der Sinnlichkeit wächst auch die Freude an der Erotik. Und dann diese Zeilen des Paulus. Sie wirken wie ein überraschendes Unwetter. Das Leibliche wird zum Problem. Gewalt, Missbrauch, Prostitution, die dunklen Seiten der Sexualität werden aufgerufen und diese Themen beschäftigen uns zum Teil auch heute noch. Die weltweite MeToo-Bewegung hat eine überfällige öffentliche Debatte über die Diskriminierung von Frauen und sexuellen Übergriffen entfacht. Dazu kommt der Missbrauch in der römisch-katholischen Kirche und der mühsame Weg der Aufarbeitung. Und auch die evangelische Kirche hat sich sehr spät diesem Thema zugewandt. Kirche verbietet und setzt im Ganzen dann noch die Krone dadurch auf, dass sie sich selber am wenigsten an die Verbote hält. Auf den ersten Blick scheint der Paulusbrief ein heftiger Rundumschlag in Sachen Sex zu sein und alle Vorurteile gegen die Kirche zu bestätigen. Das Christentum ist eine leibfeindliche Religion, denn mit dem Leib und seinen Freuden hat es die Kirche nicht, eher hat sie die Liebe zum eigenen Körper ausgetrieben. Wenn es um Erotik und Sex geht, dann tut die Kirche vor allem eins: Warnleuchten aufstellen. Vorsicht, Sünde. Was dabei herauskam, waren viele Ängste und Verklemmtheiten. Ich erinnere mich noch gut an das Buch des Psychoanalytikers Tilman Moser, Die Gottesvergiftung. 1976 schrieb er in Form eines Gebetes: Gott, ich habe dir so schreckliche Opfer gebracht an Fröhlichkeit, Freude an mir und anderen. Und der Lohn war ein Quäntchen geliebt sein vielleicht. Ein Quäntchen weniger Verdammnis vielleicht. Heute ist das gesellschaftliche Klima sicher freier und freizügiger geworden, aber man kann immer noch in der Seelsorge und Beratungsarbeit erleben, wie gründlich diese Vergiftung das Lusterleben verdorben hat. Deshalb sollten wir uns durchaus immer mal wieder mit unserem Verhältnis von Leiblichkeit und christlichem Glauben auseinandersetzen. Denn das Erleben von Sexualität kann dem religiösen Leben durchaus verwandt sein. In beiden geht es um die Erfahrung von Außerordentlichem, von Entgrenzung, Steigerung der Wahrnehmung. Die Zeit scheint ganz aufgehoben, ich bin ganz in der Gegenwart. Die Grenzen zwischen ich und du fallen. Die Grenzen fallen so, dass Sexualität Schöpfungskraft sein kann und auch Gottessehnsucht. Ist aber nun Paulus wirklich nun der Kronzeuge für leibfeindliches Christentum? Beruft man sich zu Recht auf ihn, wenn man die Menschen als leibliches und sinnliches Wesen generell unter Verdacht stellt? Schauen wir uns also den Text etwas genauer an. Was war damals los in Korinth? Korinth war eine pulsierende Hafenstadt, so etwas wie die Reeperbahn der Antike, die Mutter aller Rotlichtbezirke. Tag und Nacht suchten Menschen dort ihr Vergnügen und mitten im Stadtzentrum stand der große Tempel der Liebesgöttin Aphrodite mit einer reichen Auswahl an Tempelprostituierten. Der Besuch dort war auch für die Gemeindemitglieder selbstverständlich. Und Paulus schreibt seinen Brief an die getauften Mitglieder der christlichen Gemeinde. Was hatte sich denn da in dieser korinthischen Gemeinde zusammengefunden? Paulus nennt Menschen, die sich Sex kaufen, die Götzen dienen oder die Ehe brechen. Er nennt Homosexuelle, Diebe, Habgierige, Säufer, Verleumder und Räuber. Es scheint ja wirklich ein bunter Haufen gewesen zu sein, der damals in der korinthischen Gemeinde zusammenkam. Aber gibt es in der christlichen Gemeinde heute nur noch moralisch hochstehende Menschen, die bereits ihr ganzes Leben so moralisch gelebt haben? Nein, wir können davon ausgehen, dass auch heute in der christlichen Gemeinde ganz normale Menschen zusammenkommen, dass jeder seine Geschichte mitbringt und dass wir von daher auch mit Menschen zu tun haben, die die aufgezählten Verhaltensweisen vielleicht hier und da in ihrem eigenen Leben auch schon mal praktiziert haben. Eine christliche Gemeinde besteht aus Menschen aus dieser Welt. Und weil sich Jesus diesen ganz normalen Menschen zugewandt hat, sollten wir niemanden ausgrenzen, sondern einen jeden so nehmen, wie er ist. Was ist aber von der Aufzählung zu halten, von denen Paulus sehr deutlich sagt, sie würden keinen Zugang zum Reich Gottes finden? Wir schauen einmal genauer hin. Dass Habgier, Lästerei, moderne Verleumdung, Rufmord, Hassmails und so weiter, Raub, Diebstahl, sich für Christen verbieten, darauf können wir uns sicherlich schnell alle einigen. Aber was ist mit Unzüchtigen, Ehebrechern, Lustknaben, Knabenschänder oder auch mit den Trunkenbolden? Verbotene sexuelle Beziehungen betreiben Menschen, die vagabundierende Sexualität betreiben. Für Paulus gehört das Ausleben der Sexualität in die Ehe. Da hat sich aber heute manches verschoben. Auch wenn viele sicher die Ehe als erstrebenswerte Form des Zusammenlebens von Mann und Frau oder Mann und Mann oder Frau und Frau ansehen, werden wir aber heute bei einem Paar, das ohne Trauschein zusammen ist, sicherlich nicht mehr von Unzucht sprechen. Ich glaube auch nicht, dass junge Menschen heute völlig zügellos in ihrem Sexualleben sind. In einer Shell-Jugendstudie steht, dass für heute Jugendliche die Familie von ganz wichtiger Bedeutung ist. Es ist den meisten Menschen durchaus bewusst, dass Sexualität keine Schleuderware sein sollte, sondern behutsam und im Respekt vor dem anderen gelebt werden will. Vielleicht können wir Paulus auch so hören, dass er dies in Erinnerung rufen will. In anderer Hinsicht hat sich in der heutigen Zeit sogar die Sexualmoral verschärft, und zwar was die sexuellen Kontakte zwischen Kindern und Erwachsenen angeht. Ich erinnere mich noch gut an die Zeit, in der gefordert wurde, Sex zwischen Erwachsenen und Kindern zu legalisieren, da bei der restriktiven Gesetzeslage nicht nur den Erwachsenen, sondern auch den Kindern ein Recht genommen werde. Sogar eine politische Partei hat damals den Sex zwischen Kindern und Erwachsenen freigeben wollen. Eine solche Position ist zum Glück in unserer heutigen Zeit nicht mehr vorstellbar. Wir sind sensibel geworden, dass bei solchen Praktiken die Kinder zum Werkzeug der Erwachsenen werden, was enorme Traumata zur Folge hat, die oft ein ganzes Leben lang nicht aufgearbeitet werden können. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass bei Abhängigkeitsverhältnissen Hierarchien gegeben sind, die ein partnerschaftliches Miteinander auf Augenhöhe unmöglich machen. In Korinth und auch anderswo in der Antike gab es sogenannte Kultprostitution. Dabei fand das statt, was Paulus als Knabenschänderei bezeichnet. Sex von erwachsenen Männern mit Kindern an traditionellen heidnischen Tempeln. Was mich bei Paulus stört, ist, dass sowohl die Knabenschänder als auch die Lustknaben keinen Anteil am Reich Gottes haben werden. Aber was können die armen Jungen dafür, was man mit ihnen macht? Hier sollte Paulus sie als Opfer sehen und nicht mit den Peinigern in eine Schublade stecken. Aber es zeigt eben, dass Paulus, was Kindermissbrauch angeht, schon damals kompromisslos war und Grundsätze vertritt, die zum Glück für heute auch für uns selbstverständlich sind. Paulus will auf die gefährliche Seite der Sexualität aufmerksam machen. Leider hat er zur anderen Seite, was schön und genussvoll ist, nichts zu sagen. Aber dazu finden wir in der Bibel andere Stellen. Lesen Sie das Hohelied im Alten Testament, eine wunderschöne erotische Dichtung. Hans Michaelsen hat vorhin in der Lesung ein Kapitel vorgetragen. Paulus sagt etwas gegen Knabenschänder, aber nichts gegen Homosexualität. Diese lehnt er aber an anderer Stelle eindeutig ab. Vielleicht war sein Bild durch den Kindesmissbrauch so geprägt, dass er sich mit homosexueller Liebe auf Augenhöhe nicht wirklich befasst hat. Eine grundsätzliche Verurteilung von Homosexualität ist sicherlich in der heutigen Zeit nicht mehr angemessen. Dennoch hat das Christentum, gestützt auf diesen Text, immer wieder vehement gegen gleichgeschlechtliche Liebe angekämpft, hat ausgegrenzt, ausgeschlossen, hat zu härtesten Strafen verurteilt. Dabei stand meistens die Ansicht im Vordergrund, Homosexualität sei eben ein Laster, von denen sich einer verspricht, dass es mehr Vergnügungen bringt. Andere sind der Meinung, Homosexualität sei eine Art von Krankheit, die durch Beten und Psychotherapie geheilt werden könnte. Was wirklich die Ursache ist, weiß man ja nicht mit Bestimmtheit. Vieles weist auf eine genetische Festlegung hin, sodass eine Umpolung höchstens Verdrängung durch Gehirnwäsche bewirkt und nicht wirklich funktionieren kann. Weiterhin kritisiert Paulus die Hurerei, also die Prostitution, den Kauf von Sex. Wir mögen mit Paulus einig sein, dass Prostitution alles andere ist als eine erfüllende Form des intimen Zusammenseins. Aber was folgt daraus? Soll man Prostitution verbieten? Hier sind zwei Seelen in meiner Brust. In der Weltgeschichte hat es so gut wie nie eine Kultur, eine Zeitepoche oder eine Gesellschaft gegeben, in der es keine Prostitution gab. Das älteste Gewerbe ist bisher enorm resistent gegen alle Versuche, sie zu verbieten. Es stellt sich auch die Frage, wäre die Welt besser, wenn es sie nicht gäbe? Fungiert sie eventuell nicht auch als Ventil, das manches verhindert? Vielleicht ist es nicht sinnvoll, Prostitution zu verbieten, sondern es wäre viel wichtiger, die Missstände zu bekämpfen. Dazu gehören Menschenhandel und Zwangsprostitution. Es kann doch nicht wahr sein, dass in so einem Rechtsstaat keine Möglichkeiten gegeben sind, Menschenhandel zu verhindern. Würde hier ein Verbot der Prostitution helfen? Oder wird das Verbot sie nur in den Untergrund drängen und eine Bekämpfung der Missstände noch schwieriger machen? Wir sollten zweierlei tun. Paulus in seinen Grundsätzen ernst nehmen, aber auch in konkreten Situationen der Realität folgend weiterblicken. Wir nehmen ja auch wahr, dass Paulus die weibliche Perspektive überhaupt nicht gesehen hat. Noch ein Wort zu den Trunkenbolden und Säufern. Paulus verbietet auch hier nicht den Alkohol als solchen, sondern das Saufen bis zum Vollrausch, bis der Arzt kommt, das sogenannte Komasaufen, wie wir heute sagen. Am Beispiel des Umgangs mit Alkohol kann man gut erklären, was Paulus meint, wenn er grundsätzlich schreibt, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient dem Guten. Alles ist erlaubt, aber nichts soll Macht haben über mich. Die Droge, die uns süchtig macht, ist das Problem. Was wieder zu den Aussagen Paulus in seiner Zeit gehört, ist, dass er Alkoholiker in keiner Weise als kranke Menschen würdigt. Diese brauchen Hilfe und sind eben nicht per se aus dem Reich Gottes ausgeschlossen. Gehen wir mit unserem Leib so um, dass er uns gut tut. Eben nicht ohne Rücksicht auf meine Lunge rauchen, nicht ohne Gedanken an mein Gewicht Schokolade essen, nicht ohne Schonung meines Herzens zum Workaholic werden und auch zum Beispiel keinen exzessiven Sport treiben, der den Körper ruiniert. Aber bleibt denn da wieder nichts mehr übrig, was uns das Leben genießen lässt, wenn wir uns durch solche und ähnliche Handlungen am Eigentum Gottes vergehen? Ganz nach dem Motto, alles Schöne im Leben ist entweder illegal, unmoralisch oder machtig. Ist da nicht doch wieder die Kirche, die nur verbietet? Ich glaube, dass der Mensch das eine oder andere Laster im Leben braucht, um durch das Leben zu kommen. Man muss auch mal Regeln brechen, um genießen zu können. Aber vielleicht können wir dem Gedanken Paulus doch etwas folgen. Gott will uns auf diese wunderschöne Gabe des Leibes, unseres Körpers, aufmerksam machen, auch wenn er vergänglich ist, was der chronisch kranke Paulus nur allzu gut weiß. Paulus predigt also keine Leibfeindlichkeit, sondern es geht ihm darum, dem Körper seine Lebensfähigkeit zu erhalten und diese sich entfalten zu lassen. Ob wir alles, was er dazu in seiner Zeit schreibt, akzeptieren können, ist eine Frage, die jeder für sich selbst beantworten muss. Unsere Sexualität müssen wir uns nicht schämen. Auch sie ist ein Geschenk Gottes. Bereits meine Generation ist unter liberaleren Bedingungen aufgewachsen, als dies vermutlich für Ältere der Fall ist. So hat jeder seine Erfahrungen und weiß, was dabei schön und erfüllend war und was eben nicht. Kommen wir noch einmal zum Text. Alles ist mir erlaubt, und zwar ohne Rücksicht auf Normen und Moral. Paulus predigte doch die Freiheit des Christenmenschen. War das nicht dasselbe? Paulus schränkt aber die Freiheit hier wirklich nicht wieder ein, sondern er weist darauf hin, dass die Lebensgestaltung an der in Christus geschenkten Freiheit orientiert werden kann. Die Gemeinschaft mit Christus ist auch eine körperliche Gemeinschaft. Sie beschränkt sich nicht auf die Seele und den Geist. Paulus geht es eben nicht um eine Sexualethik, auch wenn er die Korinther vor der Prostitution warnt. Und es geht ihm auch nicht um Leibfeindlichkeit, sondern eigentlich um das Gegenteil. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Das heißt, dass nicht nur der Jugendliche, der Schlanke, der sportliche und leistungsfähige Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, sondern der Körper so wie er ist, groß und klein, jung und alt, dick und dünn, stark und schwach. Vielleicht lassen wir uns in der Selbstwahrnehmung viel zu oft von medialen Bildern leiten. Jugendliche unterwerfen sich durch Influencer beeinflusst einem gnadenlosen Selbsturteil. Manche ältere Menschen denken, sie seien nicht mehr schön, weil sie schwächer und gebrechlicher sind. Aber jeder sieht anders aus. Jeder Körper ist so einzigartig wie unser Charakter. Wir sind dieser Körper. Wir sind schön. Hören wir also, was der Apostel Paulus uns zu sagen hat. Setzen wir das dann zu dem in Beziehung, was wir selber an Erfahrungen mitbringen und stellen dies alles Gott anheim, mit der Bitte, uns den Weg zu zeigen, der für unser Leben der richtige ist. Und dann auch mit der Bitte, uns zu vergeben, wenn wir diesen Weg auch mal nicht durchhalten, sondern von ihm abweichen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Verstehen, bewahre unser Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland. Amen.